Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Kontextur-Podcast. Wir sind wie immer zurück mit einer neuen Episode. Der Kontextur-Podcast ist eine Produktion von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Wir nehmen euch auch heute wieder mit als Hosts durch unser Thema. Wie immer findet ihr alle wichtigen Infos zur Folge in den Shownotes und, as always, sharing is caring. Wenn euch unsere Arbeit hier gefällt, teilt die Episode gerne, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt uns einen Kommentar. Aber jetzt ab in die neue Folge. Hey ihr Lieben, wir sind zurück mit dem Podcast. Willkommen zu unserer neuen Episode und zwar zum Baukulturkampf. Was ist eigentlich schöne Architektur? Wir reden heute Anfang Juni zu einem Thema, das uns schon auch eine ganze Weile beschäftigt und das uns in den letzten Wochen umso mehr beschäftigt hat, weil sehr viel dazu publiziert wurde, angefangen mit der FAZ, dann ging es weiter in der NZZ und mit sehr vielen Repliken aus unterschiedlichen Richtungen. Es gab auch Live-Veranstaltungen und weitere Debatten rund um dieses Thema, was ist denn eigentlich heute schöne Architektur, was hat das zu tun mit Architekturpreisen und Auszeichnungen, und daraufhin haben wir uns gedacht, wir müssen auf jeden Fall auch eine Episode dazu machen und uns Gäste dazu einladen, die das mit uns debattieren. Katharina, du hast mir diesen Baukulturkampf mal zugeworfen als so Schlagwort. Was heißt das? Wieso ist es relevant für dich und für uns? Erzähl mal.
Ja, ich freue mich, dass wir heute zu dieser Aufnahme zusammenkommen. Und für mich passt das eben total toll auch in meinem persönlichen Zeitplan, weil ich am Sonntag losfahre nach Linz und eine Woche durch Österreich reise für den österreichischen Bauherrenpreis, der unter dem großen Gebot der Baukultur auch steht. Und ich glaube, das ist ja auch immer wieder Thema bei uns. Wir tauschen uns stark darüber aus, wie Architektur im Feuilleton oder auch in der Tages- und Wochenpresse rezipiert und publiziert wird. Und ich glaube, das war gerade in den letzten ein, zwei Jahren stark zu sehen, dass eben diese Themen Architektur, Baukultur, gebaute Umwelt auch in eine Art Polarisierung reingekommen sind. Oder das ist wahrscheinlich auch immer so, aber auch die Zeit hatte da einen Artikel zu, was würfelt ihr da in die Landschaft, ihr Architekten? Also es gab so ein paar Artikel. Und parallel gibt es eben in dem Raum Social Media, in dem wir uns ja auch stark bewegen, diese internationale Bestrebung der Arch Uprising oder Architecture Rebellion, die stark die fehlende Schönheit und die Anmutung der aktuell gängigen Baukultur oder gebauten Umwelt sich darüber echauffieren. Und man merkt einfach, dass das wirklich ein Thema ist. Wir fragen uns ja immer, wie kann man über Architektur eigentlich im größeren Rahmen diskutieren, und darüber funktioniert es. Und deswegen, genau, finde ich es interessant, auf Baukultur in diesem Kontext zu blicken.
Und gleichzeitig hat das Thema oder gewinnt das Thema auch an größere politische Relevanz. Ne? Wir haben erleben gerade, dass die AfD das Bauhaus ins Wahlprogramm schreibt und nicht gerade positiv. Trump hat in seiner ersten Legislatur und jetzt auch in der zweiten auch sehr stark auf diese Bauthemen abgestellt oder hat sich zumindest dazu geäußert, auch was sich fast neu anfühlt. Das ist quasi so explizite Äußerungen zur Schönheit oder zu was soll denn eigentlich gebaut werden gibt. Das heißt, wir haben ein großes Feld, das sich gerade da so vielleicht auch verändert, vielleicht auch eine Frage an unsere Gäste. Gleichzeitig, wie dich, Katharina, beschäftigt mich das Thema auch tatsächlich in einem Jury-Kontext. Kleiner Disclaimer, ich bin dieses Jahr in der Jury des Damenpreises. Anyway, wir wollen dieses Thema nicht alleine besprechen, sondern wir wollen das Thema gerne mit unseren Gästen besprechen. Und jetzt kommen wir endlich zu euch. Wir sprechen heute mit Christian Holl, Marietta Schwarz und Matthias Alexander. Und es freut uns ganz explizit, dass ihr drei Lust habt, dieses Thema kritisch, konstruktiv mit uns zu bestreiten, wortwörtlich. Und ich würde gerne das Wort zuerst an Matthias Alexander geben. Matthias, wer bist du und was machst du?
Ich bin Redakteur bei der FAZ im Feuilleton und schreibe dort gelegentlich, leider zu selten, über Architektur. Von der Ausbildung her oder vom Studium bin ich Historiker. Wollte als Junge immer Architekt werden, habe es mich damals aber nicht getraut, weil ich nicht gut zeichnen konnte. Und lebe das sozusagen auf einem Umweg dann doch aus.
Und vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze sagen, weil von dir stammt auch die Kritik, um die es viel Trubel gab, in Anführungszeichen. Du hast dich quasi auch verhalten zum letztjährigen Dammpreis. Nur, also vielleicht ein, zwei Sätze.
Ja, es war mir einfach aufgefallen, ich begleite den Preis jetzt schon seit ein paar Jahren, dass da so eine gewisse Architektur vorherrscht, also die von der Jury präferiert wird und ich das nicht repräsentativ finde. Ich finde nicht, dass diese Architektur per se schlecht ist oder durchweg, aber es war mir einfach zu einseitig und das war der Punkt, den ich mal machen wollte, relativ deutlich, weil ich den Eindruck hatte, wenn ich es vorsichtig gemacht habe, hat das gar nichts ausgelöst und da bin ich jetzt einmal deutlicher geworden.
Das hat uns hierher geführt, also danke für diese Deutlichkeit. In diesem Sinne, Marietta, wir machen weiter mit dir. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Moderatorin beim Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ich komme ursprünglich irgendwie schon auch aus der Architektur, weil ich Architektur studiert habe. Ich habe nie gebaut. Ich bin direkt nach meinem Studium in den Journalismus gegangen und auch ganz weg vom Bild und vom Schreiben zum Hörfunk. Und ich sehe mich auch überhaupt nicht als Architekturkritikerin, aber ich bin so diese Kulturtante, die durch unser Kulturmagazin Fazit eben seit vielen, vielen Jahren und überhaupt durch diese aktuelle Berichterstattung im Radio mitbekommt, wie Debatten geführt werden, auch jenseits von der Architektur natürlich. Und vielleicht ist auch eine Frage des Älterwerdens oder der sich wandelnden, polarisierenden Zeit, dass ich doch mehr und mehr dafür plädiere, die Debatten handfest an der Sache orientiert und möglichst frei von Ideologien zu führen. Das ist vielleicht der Punkt, den ich an der Stelle schon machen würde.
Ja, danke für das Hineintragen. Das können wir dann gleich in die Debatte mitnehmen. Christian, wir kommen noch zu dir. Wer bist du und was machst du?
Ja, Christian Holt, ich habe auch Architektur mit Studienschwerpunkt Stadtplanung studiert, habe während dem Studium in Architekturbüros gearbeitet, bin dann direkt nach dem Studium aber bei der DB, der Deutschen Bauzeitung, gelandet und habe 2004 mit Claudia Siegele und Ursula Baus Frei 04 Publizistik gegründet. Wir sind ein Redaktionsbüro und haben 2017 das Magazin Marlos ins Leben gerufen, das wir seither gemeinsam herausgeben, das ein unabhängiges Magazin ist und das hat sich auch in unserem Namen ausgedrückt. Also ein ganz großer Wunsch von uns war, eine Plattform von einer unabhängigen Diskursmöglichkeit zu öffnen, weil wir eben auch aus anderen Kontexten die Erfahrung gemacht haben, dass die Unabhängigkeit nicht immer so ganz einfach einzuhalten oder herzustellen ist und dass wir aber sehr davon überzeugt sind, dass der Diskurs eigentlich das ganz Wesentliche dafür ist, wie man über Architektur spricht, was für Möglichkeiten man in Architektur sieht und dass es sozusagen immer in dem Sinne von Wahrheit beginnt zu zweit, etwas ist, über das man reden muss und das sich über Kommunikation herstellt und das gilt sicher auch für das Thema, das wir heute besprechen werden. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch noch hinweisen, dass ich jetzt hier als freier Autor, als freier Kurator, ich mache Ausstellungen auch an der Architekturgalerie am Weißenhof, spreche, aber auch noch eine Stelle beim BDA Hessen habe, also Bund Deutscher Architektinnen und Architekten. Ich versuche das immer zu trennen, aber so ganz kann man das natürlich nie und ich glaube, im Sinne der Transparenz ist es wichtig, dass es an dieser Stelle auch Erwähnung findet.
Danke dir, Christian. Dann würde ich gerne direkt mitnehmen, was Marietta vorher gesagt hat. Du hast gesagt, undogmatisch und hart an der Sache. Wie blickst du denn gerade auf die Dinge, die so gebaut werden? Ich finde deine Position auch ganz spannend und du hast es auch gerade gesagt, du bist Journalistin und hast aber gleichzeitig auch eine so Branchenrückbindung in Anführungszeichen. Wie blickst du denn auf die Baukultur, die gerade geschaffen wird in Deutschland?
Ich weiß gar nicht, ob wir an so einem Punkt sind, wo etwas revolutionär Neues passiert. Zum Beispiel diese Debatte, die jetzt Matthias auch vielleicht wieder ein bisschen losgebrochen hat oder wiederbelebt hat, ja eine uralte Debatte ist, die vielleicht so alt ist wie der Einbruch der Moderne. Da wird es jetzt auch schon, finde ich, muss ich schon fast mich bremsen, wenn ich diese Begriffe der Moderne reinbringe, weil das natürlich auch immer so Kristallisationspunkte sind, die moderne Gegner und die Traditionalisten. Ich beobachte schon, dass wir vielleicht mehr und mehr zu einem Sinneswandel kommen, der in Richtung Weiterbauen geht und der natürlich auch mit einer ästhetischen Veränderung einhergeht. Das bleibt aber mit Sicherheit noch lange Zeit randständig. Ja, das ist etwas, was möglicherweise nicht mehrheitsfähig ist, zumindest noch nicht. Und deshalb reiben sich daran auch Menschen. Man reibt sich, glaube ich, immer an den Dingen, die man nicht kennt, die unvertraut sind und die vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit auslösen. Und das ist das, was ich momentan beobachte.
Ich würde das, was Marietta gerade gesagt hat, nochmal aufnehmen oder vielleicht auch an Matthias dich weiterspielen. Du hast es vorher ja so gesagt, ne? Du findest das, was quasi ausgezeichnet wird, und Marietta hat es ja auch gesagt, das Weiterbauen ist nicht die Mehrheit von dem, was passiert. Also es geht ja auch um eine, was bilden wir eigentlich ab und was ist auch, was wollen die Leute denn? So, oder woher kommt vielleicht auch diese Unzufriedenheit oder diese Ausbrüche? Katharina hat es am Anfang auch angedeutet, es gibt so haufenweise Instagram-Accounts, die so plädieren für, wir müssen zurück zu einer anderen Stadtgestaltung und dann so eine Unzufriedenheit äußern mit modernen Quartieren. Das ist ja vielleicht auch etwas, worauf du irgendwie abzielst. Wie begreifst du, wie verstehst du die Situation?
Ja, ich sehe die Baukultur eigentlich insgesamt in der Krise, und ich wollte auch gar nicht auf eine konservative Haltung hinaus. Ich glaube, da bin ich falsch verstanden worden. Das ist projiziert worden. Ich finde, es gibt auch eine Krise der konservativen Architektur, wenn dann übertrieben wird mit Naturstein. Ja. Es gibt dann natürlich diese Würfel, die überall rumstehen, auf die, glaube ich, auch die Zeit hinaus wollte und mein Kollege Niklas Mark. Und das ist ja wirklich furchtbar, egal ob die konservativ sind oder modern oder zeitgenössisch, wie immer man das fasst. Das sieht schlimm aus. Dann gibt es so Billigarchitektur. Also ich finde, alle haben so ein bisschen ihre Mitte verloren. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Es gibt keine Selbstverständlichkeit im Augenblick in der Architektur.
Um da anzuschließen, es wird ja gerade auch von der Bundesregierung sehr stark serielles Bauen gepusht, und auch quasi dieses einfach und billig oder günstiger Bauen kommt ganz stark als Trend. Also ist ja absehbar, dass Gestaltung als einen Aspekt auch eher noch weiter in den Hintergrund tritt.
Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, was ja aber auch nicht sein muss. Serielles Bauen ist ja nicht automatisch schlechtes oder schlichtes Bauen. Man kann das, man muss es nur wollen. Und ich glaube, es fehlt oft am Wollen, eine differenzierte Architektur zu machen. Und da fehlt auch der Gesellschaft, glaube ich, ich will nicht nur den Architekten oder den Bauträgern die Schuld geben. Es ist auch immer eine Frage der Nachfrage. Was wollen die Leute eigentlich? Und es fehlt insgesamt an einem Diskurs über gute Architektur in Deutschland.
Christian, wie blickst du da drauf?
Also erstmal fällt mir auf, auch in der Diskussion jetzt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu sehr in Verallgemeinerungen abdriften, wenn wir ihr Architekten, der Kampf, die Baukultur, die Mehrheit, da konstruieren wir, glaube ich, Fronten, die Auseinandersetzung, die differenzierte Auseinandersetzung schwer machen. Und ich finde auch, dass wir diese Auseinandersetzung differenzieren müssen zwischen dem, was der Alltag des Bauens ist, was in diesen neuen Quartieren, in den Würfeln, in dem Würfelhusten angesprochen ist, dass wir das unterscheiden von dem, was bei so etwas wie dem Deutschen Architekturpreis passiert. Das sind verschiedene Dinge, und da sollten wir, glaube ich, auch getrennt darüber reden, beziehungsweise sehen, wie die sich aufeinander beziehen, weil das tun sie ja. Und es ist aber nicht das Gleiche, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das differenziert sehen. Ich bin deswegen auch etwas kritisch, wenn es heißt, wir haben eine Krise und von der Baukultur, das kann man, glaube ich, einfach so nicht sagen, weil es vielleicht vielmehr eine Krise von einer bestimmten Art zu bauen ist, von einer bestimmten Art, wie sich das Bauen im Alltag vollzieht, unter welchen Bedingungen sie sich vollziehen. Und vielleicht ist es auch eine Krise der Art, wie wir Diskussionen führen. Und da hat möglicherweise sich ja nicht nur in der Architektur oder im Architekturdiskurs etwas verschoben, sondern generell im Diskurs. Also wir haben gestern, gab es ein Newsletter von der Zeitschrift Monopol, das ist eine Kunstzeitschrift, die beklagt hat, dass sozusagen auf der Biennale in Venedig das politische Feld dominiert gegenüber der Auseinandersetzung über die Kunst. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass wir, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen in so eine Frage sind. Wie führen wir eigentlich Diskussionen? Die ARD hat extra ein Programm gemacht, wie sie Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringt. Und ich finde, dass es vielleicht da am ehesten sozusagen eine Krise gibt und dass in der Architektur das einen Ausdruck findet. Das andere ist, glaube ich, dass wir in einer Situation sind mit ganz vielen Krisen, die wir zu bewältigen haben und die uns vielleicht noch irgendwie relativ harmlos treffen im Vergleich zu Menschen in anderen Teilen der Welt. Aber das ist sozusagen die Frage, wie gehen wir damit um? Reichen die Mittel, die wir in der Vergangenheit verwendet haben, dafür aus, sie zu bewältigen? Oder sind es gerade nicht diese Mittel, die diese Krisen mit hervorgebracht haben, dass wir da eigentlich in der Auseinandersetzung gehen müssen, die diese Krisen benennt, aber auch sagt, wo könnten Wege dort heraus sein? Und wenn ich dann so diese permanente Beschleunigungsdebatte sehe, dann fürchte ich auch immer so ein bisschen, dass da genau diese Diskussion eigentlich ausgebremst wird. Das serielle Bauen ist ja auch so etwas, was so ein One-Size-Fits-All-Problem ist. Also das serielle Bauen kann bestimmt in bestimmten Teilen einen bestimmten Aspekt des Problems lösen, aber ganz viel eben auch nicht. Und wir können das serielle Bauen nicht in irgendeiner Form verabsolutieren. Es muss da eine Offenheit geben im Umgang mit verschiedenen Möglichkeiten des Bauens. Und vor allem im Bauen mit dem Bestand ist das serielle Bauen sehr schnell an seine Grenze gestoßen. Es gibt Möglichkeiten, auch dort das einzusetzen, aber es hat dort eben auch seine Grenzen. Und das ist eigentlich mein Plädoyer, an der Stelle erstmal zu differenzieren und genau hinzuschauen, bevor wir in Verallgemeinerungen und Frontlinien uns stürzen.
Ja, ich könnte das alles unterschreiben. Das ist sozusagen intelligenter und etwas ausführlicher ausgeformuliert, was ich eigentlich sagen wollte, dass es darum geht, die Felder unter die unterschiedlichen Felder differenziert zu betrachten. Nur ein Punkt, Christian, da habe ich dich nicht ganz verstanden oder bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe oder es würde mich interessieren, wie du es genau meinst, ist hier die Frage des Diskurses. Denn das scheint mir doch so zu sein, dass es oft ein bisschen friedlich zugeht oder die Gruppen diskutieren unter sich und reden, also in der Architektur meine ich jetzt, in der Architekturszene, die Konservativen für sich, die Truppe, die ich da jetzt sozusagen beim Damm so ein bisschen aufs Korn genommen habe. Und es gibt eine, so nehme ich das jedenfalls wahr, eine wahnsinnige Empfindlichkeit, wenn man da mal reinsticht. Das wird dann sofort als übergriffig empfunden. Ich gebe zu, dass ich ein bisschen polemisch war, aber ich würde sagen, ich war nicht verletzend oder so. Das lag mir jedenfalls fern. Und das würde mich interessieren, wie du das wahrnimmst, diesen Diskurs innerhalb der Architekturwelt, ob es da vielleicht auch an Dissonanzen fehlt, dass das auch lebendiger werden muss. Das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass wir eigentlich zu harmonisch diskutieren und dann alle so ein bisschen darauf achten, dass man untereinander bleibt. Ja, und ich habe das Gefühl, dass diese Reaktion, die mein Artikel ausgelöst hat, damit zu tun hat, dass es so ein bisschen arg konsensuell oft zugeht.
Wenn ich da kurz mal reinspringen darf, ich möchte sagen, dass ich zum Beispiel direkt für diesen Artikel, den du geschrieben hast, direkt ein FAZ-Abo abgeschlossen hat. Also bei mir hat es so verfangen oder vielleicht auch in einer Art Echauffierung und ich denke, dass es deswegen finde ich es auch gut, dass wir darüber heute diskutieren, weil wir zum Beispiel mit Kontextur, wir haben ja so eine Bubble geschaffen oder wir diskutieren vor allen Dingen eigentlich mit Architekten und Architektinnen. Und ich war eigentlich total dankbar, dass mal wieder die Architektur in der Tagespresse oder in der Wochenpresse mal wieder stattfand, weil das ist ja auch, ich glaube, da müssen wir erstmal drüber sprechen, dass die Auseinandersetzung in einer ruhigen oder intensiven Form gar nicht mehr so viel Raum gegeben wird. Das würde mich jetzt gerade nochmal interessieren bei dir, Marietta und Matthias. Wie seht ihr das eigentlich in euren Medien? Also welchen Raum bekommt die Architektur da? Oder auch wenn ihr Themen platzieren wollt, oft läuft es ja auch bei Freien über, die Themen müssen gepitcht werden, angeboten werden. Wie steht's denn mit der Anschlussfähigkeit der Architektur in diesen Programmen oder in der Tagespresse?
Ja, das ist super schwierig. Ich hatte dazu vor einem Jahr auch schon mal sehr konkrete Zahlen parat, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, aber weil ich es wirklich mal durchgezählt habe, wie rein quantitativ die Berichterstattung über Architektur im Vergleich zu Literatur, Oper, Theater und Kino aussieht. Also das ist marginal und das hat natürlich seine Gründe. Zum einen gibt es ein großes Unverständnis auch innerhalb der Kulturblase, was die Architektur betrifft. Also es gehört einfach nicht zum Bildungskanon, sich mit Architektur auszukennen oder einfach auch über Architektur reden zu können, so wie wir es jetzt auch noch gar nicht gemacht haben. Aber da würde ich gleich gerne noch mal drauf kommen. Und dadurch gibt es in den Redaktionen natürlich auch eine Unsicherheit, sozusagen, es fehlt quasi so ein Grundverständnis darüber, wann ein Thema ist. Ja, so wenn wir hören, Charlotte Knois als westdeutsche Literatin schreibt über Ostdeutschland und auch in der FAZ wurde damals, glaube ich, der Artikel platziert, dass es eigentlich nicht geht, entsteht daraus eine Kulturdebatte. Aber man braucht ja sozusagen erstmal jemanden, der wie du, Matthias, den irgendwo reinsticht und sagt, da mache ich jetzt mal eine Debatte draus, ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem mit der Architektur, dass es einfach nicht so in uns drin ist, dass wir wissen, wie wir mit diesem Thema umgehen, die meisten von uns, weil wir ja vermutlich in der Schule darüber wenig erfahren und weil Architektur uns zwar ständig umgibt, aber wir eigentlich nicht so richtig in der Lage sind, darüber uns ein Bild zu machen. Ich kann mich erinnern, als ich im Deutschlandfunk Kultur mein Volontariat gemacht habe, da war ich die totale Exotin. Ist jetzt aber allerdings auch schon einige Jahre her. Und da sagte der Chefredakteur im Treppenhaus zu mir, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, na, Frau Architektin. Und er hat mich sofort in diese Ecke geschoben, derjenigen, also da auch wieder moderne Befürworterin. Die findet etwas schön, was wir alle hässlich finden. Also von daher, diese Debatte ist wirklich alt. Aber die Frage war eine andere. Wie nimmst du das wahr? Wie nimmst du die Architekturdebatte wahr? Also da würde ich erst mal sagen, ich sehe in den Medien das schon marginalisiert und auch jetzt wieder mit dem Thema, über das wir heute diskutieren, auch relativ, muss ich schon sagen, ich finde es ein bisschen auf Polemik angelegt. Und ich glaube, dass diese Polemik uns überhaupt nicht weiterhilft. Mich würde an dieser Stelle, ich habe dann jetzt auch noch mal wirklich viel nachgedacht über das, worüber wir eigentlich streiten. Wenn wir den Begriff Baukultur weglassen, wenn wir den Begriff Moderne weglassen, linksgrün versifft war, glaube ich, nicht zu lesen in deinem Artikel, Matthias, aber es war irgendwas
sozial-ökologisches Milieu,
richtig,
oder?
Wenn wir das weglassen, dann können wir über andere Dinge reden. Dann können wir uns mal die nominierten Projekte vom DAM-Preis anschauen. Und dann können wir uns andere Architekturen anschauen, die vielleicht sich mehr aus einer Tradition herleiten, die andere Materialien verwenden, ja, die sozusagen eine Langlebigkeit vielleicht mehr ausstrahlen als diese Projekte, die wir dort mehrheitlich sehen. Und dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, was löst das eine bei uns aus? Und was löst das andere bei uns aus? Weil ich bin gar nicht so weit von dir entfernt, Matthias, zu sagen, hier finden wir eine andere Ästhetik und die macht etwas mit uns. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir das sozusagen nicht ernst nehmen. Ja, aber es wäre super interessant, einfach mal wirklich zu analysieren, was passiert denn mit uns, wenn wir uns so ein Weiterbauprojekt angucken mit einer Graffiti-besprühten Ziegelsteinmauer und mit einer Stahlkonstruktion vorne dran und zahlreiche andere Projekte. Was löst das bei uns aus im Vergleich zu einem soliden vorgehängten Ziegelsteinmauerwerk? Was löst es wirklich bei uns aus? Was löst eine Verunsicherung aus? Oder was beflügelt uns? Was irritiert uns daran? Wo sagen wir, das ist vielleicht etwas, da haben vielleicht einige von uns das Gefühl, als Obdach taugt uns das nicht, weil das ist vielleicht in 10 Jahren kaputt. Ich finde, das sind die Punkte, über die wir wirklich reden müssen.
Also wenn ich da meine Rolle als Moderatorin in Anführungszeichen kurz verlassen darf. Also ich bin inhaltlich total bei dir und gleichzeitig muss man ja schon sagen, dass diese Polemik auch oft eine, oder jetzt vielleicht noch nicht in Deutschland so aktiv, aber man sieht ja schon, dass das quasi schon auch eine von extern erzeugte gewollte Aufladung ist. Also es gibt ja Akteure, die quasi auf diese Polemik abzielen und das auch als ein Thema Identität, Ideologie, das hatten wir vorher schon, das auch als Mittel verwenden, um eine gewisse Aufladung und ein Besser quasi zu erzeugen. Also wie, weil ich würde auch Matthias zustimmen, ne, du hast das vorher so schön gesagt, so es rennen halt alle in ihren eigenen Bubbles rum. Also ist es nicht das Problem der demokratischen Mitte, dass wir nicht quasi uns von dieser Polemik befreien und quasi ne, hart an der Sache, in Anführungszeichen, wie du das jetzt gerade aufgezeichnet hast, wirklich darüber sprechen, was können wir uns denn vorstellen und was ist machbar in dieser Krisensituation, in Anführungszeichen, oder in den Verschiebungen, die wir gerade erleben. Und wie geht denn das so? Also wie blickt ihr da drauf?
Ich wollte vielleicht nochmal direkt auf Marietta antworten. Da bin ich anderer Meinung. Also natürlich, der Blick auf das Einzelne ist wichtig. Und ich finde auch den Sieger des Dammpreises gar nicht schlecht als Einzelobjekt, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe jetzt nur die Bilder gesehen und die Beschreibung. Und der Architekt war vor Ort, als das im Damm vorgestellt worden ist. Mit dem Projekt habe ich persönlich überhaupt keine Probleme. Ich glaube, ich würde mich da wohlfühlen, wenn ich da hingehen würde. Mir ging es ja um die Häufung, um eine Ausrichtung des Dammpreises, dass eben bestimmte Bautypen gar nicht vorkommen und dass kein einziges Objekt irgendwie der sagen wir mal, der etwas konservativeren Richtung entsprungen ist. Das meinte ich auch mit Bubble, ja, dass die Vorauswahl so selektiv war und dass bestimmte Architekturhaltungen nicht vorkommen und dann drüber zu schreiben, Deutschlands beste Bauten, finde ich einfach anmaßend. Da muss man dann, wenn man glaubt, das Land zu repräsentieren oder den deutschsprachigen Raum, ich weiß gar nicht, wie das genau definiert ist, dann muss man, glaube ich, auch bereit sein, andere Position mit aufzugreifen. Sonst ist es für mich anmaßend. Das war eigentlich mein Punkt. Es gab auch einzelne, die habe ich auch benannt, einzelne Objekte, Bauten, die ich schwach fand, also zum Beispiel von Sauerbruch-Hatten in Mannheim und so. Aber mit dem Sieger habe ich mich gar nicht aufgehalten. Den finde ich, wie gesagt, gar nicht schlecht. Das war nicht mein Punkt. Deshalb Einzelbetrachtung wichtig, gar keine Frage. Aber das war bei diesem Artikel nicht mein Punkt.
Aber ein Architekturpreis zeichnet ja nicht Schönheit aus. Also das wäre, das ist auch nicht die Aufgabe, finde ich. Preise schauen auf Architekturen oder auf Produkte oder auf Werke, die nach vorne weisen und nicht auf Werke, die sozusagen bei einer vorgestellten Mehrheit den Schönheitspreis sozusagen evozieren.
Aber auch das war nicht mein Punkt.
Das ist nicht die Aufgabe eines Preises. Aber ich finde, nochmal zum Diskurs, wenn wir wirklich streiten, ja, und wenn wir sagen, es gibt diese Bubbles, es bringt uns in einem Diskurs einfach überhaupt nicht zu sagen, ich gehöre dieser Bubble an und ich strecke der anderen Bubble jetzt mal die Zunge raus. Das ist aber genau das, was in diesem Diskurs auch wieder passiert ist. Ja, die eine Bubble streckt sozusagen den Modernisten die Zunge raus und sagt, ihr ökologisch Nachhaltigen, keine Ahnung was, ihr achtet überhaupt nicht mehr auf Schönheit, aber es gibt hier hinter mir steht eine Mehrheit der Gesellschaft, die eigentlich wirklich nach Schönheit ringt und das gebt ihr ihr nicht. Darauf kommt die Reaktion der anderen Bubble, die findet man dann woanders, Social Media, LinkedIn, die auf eine super intellektuelle Art wiederum erklärt, warum das doch schön ist, was wir da sehen. Aber was hilft uns dieser Diskurs denn? Das ist Distinktion. Mehr sehe ich darin nicht, ja? Die einen sagen, ich verorte mich hier und die anderen sagen, ich verorte mich hier und wir alle behaupten von sich, dass sie wahnsinnig schlau sind. Und deshalb meine ich, lass uns doch mal diese ganze Ideologie weglassen und lass uns mal gucken, wie wir auf Architektur drauf gucken.
Ich weiß nicht, ob die eine bis jetzt unbeantwortet gebliebene Frage von Matthias, ob ich die noch beantworten soll, dann will ich das ganz gerne kurz machen. Ich nehme den Diskurs innerhalb der Fachszene nicht homogen wahr und durchaus mit verschiedenen Positionen und auch mit Auseinandersetzungen. Das wurde zum Beispiel deutlich, als die Petra Kahlfeld als in Berlin eingesetzt worden ist, da wogte so ein Streit wieder hoch, der gleichzeitig ein Grund dafür ist, dass es sonst vielleicht auf diese Weise nicht mehr so hoch wogt, weil wir da die Erfahrung gemacht haben, wie selbstzerfleischend so ein Diskurs in so einer Polemik sein kann und wie er es gewesen ist in den Nuller- oder in den 90er Jahren zwischen diesen vermeintlichen Gegensätzen einer städtischen, steinernen, wie auch immer, Architektur und einer eher offenen Architektur. Da sind die Fronten irgendwie sehr verhärtet gewesen und die Auseinandersetzungen waren nicht mehr produktiv. Das ist, glaube ich, der eine Grund, dass diese Erfahrung von so einem unproduktiven Streit, ich erinnere mich noch, wie hilflos Günther Behnisch, der eigentlich einer ist, der auch eigene Fehler eingesteht, der offen in der Diskussion war, wie hilflos der eigentlich dieser Diskussion gegenüberstand. Und ich glaube, das macht deutlich, dass das ein Streit war, der in der Polemik am Ende nicht so viel Konstruktives gebracht hat. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, dass die Architektenschaft auf eine andere Weise unter Druck steht und sich im Bauen mit immer mehr Vorschriften, mit immer mehr Widerständen rechtlicher Art, wie auch immer, also dass sie mit der Bauherrschaft, mit einer ganzen Horde von Juristen gegenüber sitzen, zu tun haben, dass die Vergaben nicht mehr über Wettbewerbe laufen, dass es für viele Büros einfach nicht mehr einfach ist, an Aufträge ranzukommen über die Wege, in denen das früher einmal möglich war, dass sehr viel jetzt zum Beispiel auch an Totalübernehmer vergeben werden soll. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den Preisen, die der BDA auszeichnet, der Anteil der öffentlichen Auftraggeber zum Beispiel zurückgegangen ist, was zeigt, dass es da nicht mehr diese Wettbewerbskultur gab, die früher dafür gesorgt hat, dass interessante Projekte entstanden sind, dass das anfängt wegzubrechen. Und ich glaube, das erzeugt sozusagen so einen Druck zu sagen, dann brauchen wir uns nicht auch noch selber uns zu zerfleischen, also aufeinander loszugehen.
Ja, aber ich finde, da machst du einen guten Punkt auf. Also wenn wir von einer Bubble sprechen und das bedeutet eben, es gibt einen gewissen Konformitätsdruck. Und du sagst ja auch, die Architekt oder darüber mit beschäftigen wir uns ja, das steht unter Druck. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, dass eine Art Wagenburg ausgebildet wird, genau deswegen. Und ich glaube, da können wir uns ja auch mal ehrlich machen. Also alle, die schon mal in Juries waren, wissen ja auch, dass es in einer gewissen Form ein Overtone-Window gibt. Es gibt einen Zeitgeist und es gibt Wünsche, das muss man nicht mal, das ist natürlich nie festgelegt, aber im Gespräch über so einen Jury-Tag, über die sich die Kriterien und die Wünsche herauskristallisieren, ist dann einfach klar, das ist jetzt der Bereich, in dem können wir gehen. Auch bei einem BDA, natürlich gibt es da ja übergeordnete Ziele, das wissen ja auch alle, die anwesend sind. Und natürlich ist es so und es hat sich in letzten 10, 15 Jahren stark verändert. Wir haben nicht mehr nur auf das Werk, auf den Output geachtet, sondern eben auch auf den Prozess. Und wenn wir jetzt auf Etal gucken und auf Peter Grundmann, jeder, der in der Architektur ist, weiß ja, unter was für einem unfassbaren, wie krass der Prozess war, dass die diese Gebäude so realisieren konnten. Und das spielt natürlich mit rein. Und das ist aber vielleicht was der Mehrheitsgesellschaft gar nicht offen liegt. Und da möchte ich auch nochmal fragen, ob das DAMM überhaupt, ob das so stimmt, das Deutsche Architekturmuseum, das ist in Frankfurt, ob die eigentlich wirklich die Rolle übernehmen, trotz des Namens, die Architektur so strukturierend zu vertreten.
Ich möchte das eine noch erwähnen, dass, glaube ich, diese Auseinandersetzung schon auch läuft, aber sie oft in der Öffentlichkeit nicht so wahrnehmbar ist. Also das Thema, wie viel Wert geben wir dem Bestand, löst bei vielen ArchitektInnen schon auch eine Gegenposition aus. Wir können jetzt nicht einfach alles erhalten. Also da gibt es auch durchaus Auseinandersetzungen, die sich aber nicht so stark an die Öffentlichkeit, glaube ich, durchdrücken. Das andere ist das, was du ansprichst, irgendwie. Ich finde auch, dass der DAMM-Preis nicht diese repräsentative Funktion hat. Es ist ein städtisches Museum, das eben einen Marketing-Trick benutzt hat, um es mal vielleicht überspitzt zu sagen. fing damit an, dass es das selbsternannte Deutsche Architekturmuseum ist. Also es ist nicht ein Museum der Bundesrepublik Deutschland oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Museum der Stadt Frankfurt. Ich würde daraus keinen Anspruch auf Repräsentation ableiten, genauso wenig wie ich es beim Deutschen Institut für Stadtbaukunst oder Städtebaukunst, ich weiß nicht genau, wie es heißt, machen würde. Also die nennen sich so, die proklamieren das als Deutschlands beste Bauten, aber ich sehe das in erster Linie mal als ein Diskursinstrument und als eines, das dazu da ist, Routinen zu überprüfen. Ja, und da sehe ich eben einfach, dass es möglicherweise sogar eine gewisse Sehnsucht der Jury gegeben hat in diesem Preis, nämlich das Selbstbauen, das dieses Ausbrechen aus diesen Routinen, das Genormten, das Verregelten, das durch Ordnungen überzogenen Bauens auszubrechen und dazu Fragen zu stellen. Und das war für mich eigentlich der Wert dieses Preises. Ich sehe es im Blick über die letzten Jahre nicht so homogen, wie das der Matthias möglicherweise sieht. Aber ich glaube eigentlich, dass wir die Frage über Schönheit oder die Qualität vom Bauen nicht nur über diesen Preis führen sollten.
Ich will noch gerne einmal kurz die fünf Finalisten erwähnen, weil über deren Köpfe hinweg wurde auch ganz schön viel gesprochen, nicht nur hier, aber damit man die einmal irgendwie auf dem Schirm hat. Das waren einmal Aretz Dürr in Köln mit einem Wohnungsbau, mit einer Nachverdichtung, modular. Dann et al., worüber ja auch sehr viel Debatte entbrochen ist, zum robusten Haus, mehr Generationen wohnen in München. Hild und K. mit dem Übernachtungsschutz und einer medizinischen Einrichtung in München. Der bereits erwähnte Peter Grundmann als Siegerprojekt, das ZKU in Berlin und PPAG mit einer Schule, Doppelschule auch in Berlin in der Kosmonautenallee. Es hat sich ja aber doch ein Kampf entzündet, in Anführungszeichen. Ne? Also die Debatte, die Matthias aufgemacht hat, ist dann ja auch in die NZZ übergeschwappt. Also ich habe euch das vorher schon mal so hingelegt, der politische Aspekt dieser Debatte, und ich würde euch das jetzt gerne nochmal hinlegen. Was bedeutet diese politische Aufladung des Themas? Wie blickt ihr auf diese Identitätsdebatte, die dann quasi hineinschwappt auf einmal in die politische Welt und ja dann doch wieder eine Bedeutung erlangt und dann aber oft eben gerade nicht von Architekten und Architektinnen bespielt wird, sondern die sich dann einmal so verselbstständigt in eine Kultur oder eine größere Debatte hinein? Was hat das als ein Thema für eine Bedeutung für euch?
Kannst du das gerade noch ein bisschen konkreter machen? Ich habe den NZZ-Artikel gelesen, aber gar nicht mehr so genau im Kopf. Wie hat der das versucht, so zu spielen?
In der NZZ wird eben nochmal sehr klar darauf abgestellt, dass wir historische Fassaden rekonstruieren müssen, weil das die Mehrheitsmeinung sei. Ne? Und es ist schon ein Abbild einer zurück in eine gewisse Gesellschaft. Wer sich das genauer anschauen will, Trübi hat dazu genug geschrieben. Das Gleiche war ja auch am Frankfurter Römer der Fall. In Berlin erleben wir diese Debatten wieder. Und es geht gar nicht darum, und das sagt der Artikel ja auch, dass man nicht anerkennt, dass das Empfinden von Architekten und Laien in der Ästhetik weit auseinandergeht, sondern dass dann die präsentierte Lösung eine sehr bestimmte ist. Wie auch schon vorhin gesagt, bei Trump und so weiter, aus der konservativen Richtung kommt da schon eine sehr klare identitäre Idee davon, welche Ästhetik man denn dann wollen soll.
Also ich würde sagen, es hat auch wieder sehr viel mit Zuschreibung zu tun. Ich kann auf das Etal-Projekt natürlich blicken und sagen, das ist eine sehr fein gesetzte Arbeit in einem schwierigen Kontext, ein Zeichen von Bricolage. Oder ich kann sagen, was haben die da gebastelt? Also diese Anschlussdateis und diese Plastikfenster. Und wenn ich mir das jetzt hier in 5 Jahren mal nach vorne vorstelle, oh mein Gott. Und ich würde sagen, es ist auch, man kann sagen, ich habe vielleicht in der Schweiz oder in Frankreich auch Vorbilder dieser Art zu bauen gesehen, die ich feiner exekutiert finde. Ich würde sagen, dass gerade in der NZZ schwingt auch ein Elitendiskurs mit. Das finde ich ganz interessant. Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder den Architekten auch als Vertreter der Elite im publizierten Raum gesehen. Also die Architekten, die in Sozialwohnungen wohnen, die Architekten, die ihre Kinder einfach aufs Gymnasium schicken kann. Und das schwingt bei mir, oder das empfinde ich so, dass praktisch impliziert wird, die Architekten sagen uns, in was wir wohnen sollen und wie unsere Städte auszusehen haben. Mit einem Handstrich sagen die einfach, das ist jetzt richtig, obwohl sich das gar nicht mit dem Mehrheitsgeschmack deckt. Und da steht ja eine Polarisierung, ob das jetzt wirklich stimmt, weil wir haben seit 2008 die Finanzkrise, wir haben eigentlich eine Investorenarchitektur, Leute, die große Profite aus den Bauern schlagen. Aber ich habe das Gefühl, das wird schon, diese Unzufriedenheit wird stark gerade auf den Architekten rückprojiziert. Wie würdet ihr sagen? Ich würde sagen, aber diese ganze Architekturdebatte, die ist eigentlich nachgelagert, dieser ganzen Vibe-Shift-Debatte, das hatten wir auch in der FAZ vor ein paar Jahren, die sozial-ökologische Idee ist gescheitert oder so. Wir haben jetzt plötzlich die nächste Biennale, steht unter dem Titel Let's Do Architecture. Dries van Noten hat gerade in Venedig verkündet, the only real protest is beauty. Also das ist ja überall, kommen ja diese Stimmen, wo sagen, okay, komm, jetzt reicht's, wir wollen mal wieder auf das Werk, wir wollen mal wieder auf Schönheit fokussieren. Und ich würde sagen, die Architekturdebatte zieht dem gerade nach. In der Architektur sind wir nie eigentlich in letzter Zeit die Avantgarde, sondern wir laufen immer dem Diskurs hinterher. So stelle ich das fest. Oder so würde ich das wahrnehmen.
Aber es gibt ja, glaube ich, überhaupt keine herrschende Meinung in Architektur. Also insofern, ja, es gibt bestimmt diese Tendenzen. Und Amerika oder Trump ist ja ein gutes Beispiel dafür, aber ob das jetzt repräsentativ ist und ob das in Deutschland signifikante Resonanz hat, jenseits bestimmter sehr konservativer Kreise, die vielleicht versuchen, den Diskurs zu beeinflussen, da habe ich doch meine starken Zweifel. Es gibt halt überhaupt keinen Konsens, was die schöne Architektur betrifft. Ja, ich würde es auch mir persönlich festmachen. Also ich kann durchaus für einen dekonstruktivistischen Bau schwärmen an einem Tag und dann finde ich wiederum so ein Gründerzeithaus ganz toll. Kommt auch immer ein bisschen auf den Kontext an, kommt vielleicht sogar auf meine Tagesstimmung drauf an. Also ich finde so die Versuche, das alles über einen Kamm zu scheren, darüber sind wir doch weit hinaus, auch in der gesellschaftlichen Realität. Also da irgendwelche Homogenität herstellen zu wollen oder zu glauben, man könnte einen Diskurs gesamtgesellschaftlich in eine Richtung drehen, das halte ich für völlig überzogen. Und auch, um es jetzt mal auf eine andere Ebene zu hieven, die Architekten haben ja ganz wenig Einfluss auf das, was gebaut wird. Es ist ja auch eine Frustration natürlich, spielt ja auch eine Rolle in der ganzen Debatte. Welche Bauten werden heute noch von Architekten nach ihrem Willen gestaltet? Das wird immer schon beschränkt gewesen sein, aber wahrscheinlich war es in der Geschichte selten, war der Einfluss der Architekten so gering wie heute. Von ein paar Star-Architekten, von Sonderbauten abgesehen, aber in der Alltagsarchitektur. Deshalb, das war, ich muss mich da noch einmal wiederholen, ich war fern davon, irgendein Geschmacksdiktat da dekretieren zu wollen, sondern es ging mir einfach nur darüber, etwas offener diskutieren zu wollen, was der heterogenen, heteronormen Gesellschaft auch entspricht. Was der eine schön findet, findet die andere hässlich. Und es gibt natürlich, würde ich sagen, immer bestimmte Sachen, auf die kann man sich einigen. Da wird, wenn wir 100 Leute auf einen bestimmten Platz stellen, werden vielleicht dann doch 80 auf eine Position einigen können. Das ist dann oft aber weniger Architektur, sondern eher Städtebau, um den es geht, ist mein Eindruck. Also wirkt etwas als Ensemble, ist es lebendig? Für mich ist der Begriff der Schönheit ganz stark mit dem Begriff der Lebendigkeit verbunden. Ich war gerade in Mailand, eine tolle Stadt, kann ich nur empfehlen, die vibriert von Leben. Die hat natürlich auch viele schöne Gebäude, aber da sind auch sehr durchschnittliche dabei. Oder nehmen wir London. Ja. Keine schöne
Aber
Stadt.
Matthias, der Diskurs, den du aufgemacht hast, der war halt nicht offen. Also wenn du sozusagen eintrittst für eine offene Diskussion, dann ist der Text, den du geschrieben hast, der hat nicht zu einer offenen Diskussion eingeladen. Das wäre jetzt mein Punkt dazu. Dazu war er einfach zu ideologisch aufgeladen. Ich würde aber gerne noch mal was sagen zu Katharina, was du beschreibst. Und was dann auch weit über die Architektur hinausgeht und was ich auch wahrnehme, das ist ja eher eine Diskursmüdigkeit als ein Wunsch nach einem anderen Diskurs. Ne, wenn du sagst, neuer Monopoltitel, lass uns mal wieder über die Werke sprechen. Und vielleicht ist auch dieser Ruf nach Schönheit, den ich übrigens auch schon sozusagen ausgerufen habe, es ist vielleicht einfach der Wunsch, die Dinge zu betrachten, wie sie sind. Und deshalb, ich glaube, das ist so das, was ich auch am Anfang gesagt habe, ein bisschen weg von diesen ideologischen Einordnungen zu gehen. Natürlich müssen wir weiter streiten. Und natürlich ist vieles auch gesellschaftlich und politisch relevant. Relevanter denn je. Also ich finde, man muss da auch aufpassen. Man kann das nicht alles weglassen. Aber wenn wir sozusagen produktiv und auch inspirierend, also ich sehne mich in solchen Diskursen auch immer nach neuen Gedanken. Ich mag diese Texte nicht mehr lesen, von denen ich denke, dass ich sie vor 20 Jahren auch schon gelesen habe. es ein offener Diskurs gibt mir wirklich neue Gedanken mit auf dem, neue Denkanstöße mit, ja, und haut nicht in die Kerbe, die ich seit Jahrzehnten, sozusagen, die seit Jahrzehnten bestehen. Und wir haben natürlich, wie soll ich das sagen? Also ich würde dem schon zustimmen. Wir haben einen Diskurs in Kunst- und Kulturbetrieb, der natürlich in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, schon aufgeladen ist von politischen Bewegungen, von Wokeness oder eben von der anderen Seite. Es ist immer ein sich einordnen, wo stehe ich und wo positioniere ich mich? Und als Reaktion gibt es die andere Seite, die sich positioniert. Und das ist das, also ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir müde geworden sind, über immer dieselben Einordnungen und über dieselben Dinge zu sprechen. Und deshalb vielleicht auch der Ruf nach Schönheit.
Ja, das finde ich wichtig. Vielleicht können wir ja mal versuchen, ein produktives Szenario zu entwerfen. Ich würde noch mal kurz mit euch teilen. Ich war vor ein paar Wochen, wurde ich zu einem Interview bei Arte oder von einer Produktionsfirma eingeladen als Architekturexpertin. Und da war, ist es mir auch wieder so, also das wird so eine Doku, die im Fernsehen kommt, war ich auch wieder so total vor den Kopf gestoßen, was die so unter über Architektur sprechen, verstehen. Also da ging es dann am Ende um Schloss Neuschwanstein, um die gotischen Kathedralen und dann ging es noch mal kurz um hier die Style-Bewegung oder so, aber da war dann auch schon Schluss. Also da ist es wie so der Abbruch der Erzählung in die allgemeine Diskussion. Also und wie binden wir denn da an? Also wie kommen wir, dass es eben einfach auch ein gesellschaftliches Interesse gibt, abgesehen von diesem, oh, das ist wieder teurer geworden und das ist nicht schön, also abgesehen von dieser Abfuck-Ebene, die ja offensichtlich funktioniert. Was sind da Ideen?
Ich wollte aber noch anschließen, Angelika hat ja auch schon die Frage gestellt vorhin nach der, wie Architekturkritik betrieben wird in deutschen Medien. Das passt da vielleicht ganz gut rein, dann kann ich zu beiden Fragen was sagen. Es ist so, dass wenig gemacht wird, eigentlich nur noch in den überregionalen Medien. In den regionalen Medien gibt es eigentlich keine Architekturkritik mehr. Ich würde sagen, bei der Zeit, Süddeutsche, wir, Deutschlandfunk, habe ich jetzt natürlich keinen Gesamtüberblick, weil ich es einfach nicht immer hören kann. Ich höre es viel, aber habe natürlich keinen Gesamtüberblick. Jedenfalls, da findet das schon noch relativ viel statt. Ich würde aber selbstkritisch sagen, das krankt unter einer Sache unter zwei Dinge, die Architekturkritik schwierig machen. Das gilt auch zum Teil für die Fachmedien. Wir besprechen die Architektur immer, wenn sie fertig wird und warten nicht, ob sie funktioniert. Das liegt in der Natur der Sache, dass Journalisten aufgefordert sind, aktuell zu berichten. Wenn es fertig wird, dann berichten wir darüber. Und das andere ist, dass Kritik eher allgemein geäußert wird, dass einzelne Gebäude aber eher positiv besprochen wird. Also das hängt damit zusammen, dass man sich natürlich die attraktiveren, besonderen Gebäude aussucht. Dann geht man mit dem Architekten durch und dann ist es so ein allgemein menschliches Verhalten, dass man eher freundlich ist zu jemandem, der einem das genau erklärt hat. Und es fehlt so ein bisschen die kritische Auseinandersetzung mit Einzelbauten, die dann auch erfahrungsgesättigt ist, dass also Bauten aus bestimmten Gründen vielleicht dann doch nicht so gut funktionieren. Und Kritik wird dann eher sehr so allgemein laut, nach dem Motto, ah, das ist jetzt irgendwie Klötzchenarchitektur und so weiter. Nicht, dass ich das falsch finde, aber da fehlt so ein bisschen sozusagen der Bildungsaspekt, dass wir den Leuten auch erklären im Detail, wie funktionieren bestimmte Bauten nicht. Ja? Und sozusagen so eine Art volkspädagogischen Aufgabe, die Medien natürlich auch haben. Denn das Interesse ist durchaus da. Das merken wir an den Klickzahlen im Internet. Wir können ja mal genau gucken, wie stark werden Artikel wahrgenommen. Und Architekturartikel funktionieren durchaus. Also es gibt ein Interesse. Deshalb, bei uns ist das auch gar nicht so ein großes Problem, die ins Blatt zu kriegen, weil die Kollegen das natürlich auch sehen. Also insofern glaube ich, dass man mit einer kritischen Auseinandersetzung und im Detail erklärend, was an einem Gebäude gut ist und was nicht, dass man damit viel erreichen kann und dann aus diesen Neuschwanstein-Debatten vielleicht auch irgendwann rauskommt und da auch ein Interesse wecken kann.
Ja. Also ich gebe ja dieses Magazin Malus heraus und habe dort auch das Vergnügen, selbst Artikel schreiben zu dürfen, ohne jemand fragen zu müssen, ob er das für interessant hält. Das ist ja ein Privileg, das man sich eben dann durch schlechte finanzielle Ausstattung erkauft. Und ich stelle eben fest, dass die Zahlen, die Aufrufzahl von Artikeln nicht sozusagen proportional zu dem Aufwand ist, den ich in Artikel stecke, wenn ich versuche, wirklich neue, interessante Gedanken zu formulieren und sie der Sache gerecht komplex auszuführen. Da stecke ich dann viel rein, weil es auch für mich etwas bringt. Und es kommt auch bei bestimmten Leuten an, aber sozusagen die große Aufmerksamkeit erzeugen andere Artikel. Und das ist das eine, dass es sozusagen so eine Aufmerksamkeitsökonomie gibt, die vielleicht die interessanten Gedanken gar nicht wirklich nach oben, nach vorne spült, weil sie nicht diese Aufmerksamkeitsökonomie-Algorithmen gestützt möglicherweise auch noch verstärkt. Das zweite ist, glaube ich, wo wir jetzt wirklich auch differenzieren müssen, ist, wenn wir sagen, wo finden wir Anschlussfähigkeit? Da kann ich jetzt tatsächlich doch mal diese Rolle des freien Kurators verlassen und auf BDA-Seite überwechseln, weil der BDA ja das Privileg dann hat, sozusagen Sachen zu machen, die jenseits des Alltagsgeschäfts von ArchitektInnen liegen. Und wir jetzt im Zusammenhang mit der World Design Capital, Design for Democracy, über dritte Orte nachdenken, über das Potenzial von Räumen wie den Kirchen. Wir gehen mit Entwürfen dann auch in die Synode. Wir gehen wirklich in die Öffentlichkeit. Wir führen dann auch an solchen Veranstaltungen in einem Kaufhaus in Wiesbaden Diskussionen, wo dann Leute sagen, sie können sich das alles gar nicht vorstellen, so dicht, obwohl es irgendwie vielleicht nur ein Drittel so dicht ist wie an anderen Stellen in der gleichen Stadt. Das ist aber nicht das Medium der Architekturkritik und der Frage, wo Architektur in den Feuilletons der Zeitungen noch auftaucht. Das, glaube ich, ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir es uns auch gestatten, über Architektur in einem Medium zu reden oder in einem Zusammenhang zu reden, wo wir eben nicht im Feuilleton landen. Und dort den Kontakt zu suchen, wie erfolgreich der dann am Ende ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, sich davon frei zu machen, zu sagen, wir müssen die Wirkung haben, dass es auch wieder im Feuilleton landet. Und das Dritte, was ich nochmals sagen wollte, ist dieses sehr stark Schauen auf das Ergebnis und nicht auf den Prozess. Das war vom Matthias, der gesagt hat, wie gut zeigen sich denn die Gebäude in den Ergebnissen. Das ist natürlich auch etwas, da kann ich die ArchitektInnen nicht ganz aus der Pflicht nehmen. Auch ArchitektInnen neigen dazu, maximale Qualität des Gebäudes an dem Moment zu sehen, bevor der Nutzer kommt. Und ganz extrem ist es ja bei manchen Zeitschriften, die sich das leisten können, da kommt der Möbelwagen und die Möbel der BewohnerInnen werden ausgeräumt und die schön werden eingeräumt, dann wird fotografiert, dann wird das Ganze wieder umgedreht. Also da wird auch sozusagen so ein Bild inszeniert, das sozusagen dieses unveränderliche Produkt in den Mittelpunkt stellt. Und das ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber ob das eine steile These ist, aber wir haben ja auch so alte Schönheitsbegriffe von Alberti, die sagen, es darf nichts hinzugefügt werden und nichts hinweggenommen, ohne dass das Ganze einen Schaden nimmt. Und ich glaube, da sind wir sozusagen auch gefangen in so einer Idee, dass es so fertige Objekte geben muss, die unveränderlich ihre Qualität haben, was ja in der Weise auch im Denkmalschutz sich widerspiegelt, wo man auch drüber, finde ich, unbedingt diskutieren muss, wie viel von den Zeitschichten eigentlich noch dabei sein dürfen. Oft wird ja da zurückgeführt auf einen Zustand, der die ganze Nutzung wieder ausblendet oder sagt, weil es genutzt worden ist, darf es nicht mehr Denkmal sein, weil es während der Nutzung verändert worden ist, wobei doch da eigentlich ganz viel Interessantes drin liegt. Und ich finde, da sind wir noch auf einem Weg, wo wir noch gar nicht so weit sind, dass wir da wirklich einen Konsens haben und dass wir da auch noch gar nicht die Methoden und die Routinen haben, um das wirklich sehen zu können. Und ich finde, wenn wir sagen, der Bestand ist eigentlich das, was in Zukunft das Wesentliche ist, dann gibt es auch anderes Verständnis davon, was eigentlich ein fertiges Projekt ist.
Ich finde es ganz interessant, dass du das ansprichst. Es ist ja gerade auch von René de Graaf dieses Architecture Against Architecture erschienen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Und da spricht er ja, gibt es einen Artikel über Urheberrecht, wie das eigentlich der Aneignungsfähigkeit entgegensteht. Da bringt er auch so ein Beispiel von Le Corbusier. Er hat so ein Arbeitergebäude gebaut und die Arbeiter haben sofort, weil das überhaupt nicht für ihre Bedürfnisse ausgelegt war, haben die angefangen, das zu verändern, sich das anzueignen. Irgendwann stand es dann unter Denkmalschutz, dann musste das alles zurückgebaut werden. Und das glaube ich halt schon, dass das dann, also wenn man Kinder beobachtet oder wen auch immer, das ist einfach ein menschliches Bedürfnis, sich Räume anzueignen. Und da steht natürlich diese Vorstellung des unveränderlichen Werks, was eine Person in die Welt setzt oder ein Kollektiv, dem entgegen. Und dann habe ich noch eine These für euch, das habe ich gelesen, das ist nicht von mir, aber dass eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren Architektur zur Mehrheitsgesellschaft im Kontext dieser Celebrity Culture eigentlich funktioniert hat, indem man über die Star-Architekten gegangen ist. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Laura Weißmüller, die immer noch, also jetzt hat sie gerade Daniel Liebeskind interviewt, letzte Woche war es, glaube ich, David Chipperfield. Also, und dass diese Generation ja langsam verschwindet und dass wir nun einen neuen Faden spinnen müssen, weil dieser Faden sozusagen aufgebraucht ist.
Ich finde das interessant, was du sagst, wenn ich René de Werf, ich habe das Buch gelesen und ich kann das wirklich, gerade wenn ihr sagt, ihr habt viele junge Zuhörer, das kann ich eben nur ans Herz legen. Das ist ein fantastisches Buch, weil ich könnte, an jeder Seite habe ich mindestens 3 Punkte, die ich anders sehe. Aber er argumentiert einerseits sehr provokant und scharf und andererseits ist er in sich auch sehr widersprüchlich und er merkt das selbst auch. Genau dieser Punkt Star-Architekten, da geht er ja auch drauf ein und sagt, die sollen alle in Rente gehen. Also mit 75 müssen die Architekten in Rente gehen, unter anderem sein Chef dann natürlich, Rem Koolhaas, den er auch namentlich nennt, was ich auch gut finde. Also er fürchtet da gar nichts. Aber er ist selbst natürlich auch ein Produkt dieser Star-Kultur. Er ist ja selbst auch ein Star. Ja, da merkt man schon, wie schwierig das ist. Und ich glaube auch, dass diese Superstar-Kultur an ein Ende kommt. Aber die Frage ist, wem nutzt das? Haben diese Architekten, das sind ja fast durchweg Männer. Es gibt, glaube ich, klar, es gab Zaha Hadid und dann gab es diese beiden irischen Architektinnen, deren Name mir peinlicherweise jetzt gerade nicht einfällt, die dann auch den Pritzker-Preis gewonnen haben.
Die beiden Architektinnen, die beiden irischen Architektinnen, die Matthias hier meint, sind Grafton Architects, also Yvonne Farrell und Shelley McNamara.
Ob nicht doch die Architektenschaft insgesamt davon profitiert, dass es diese Leute gibt. Einfach im Sinne einer Aufmerksamkeitsökonomie. Dass die Architektur insgesamt durch diese Leute in den Fokus gerückt wird. Und wenn die jetzt mal alle weg sind, und im Nachwuchs gibt es ja eigentlich nur den, wie heißt er, nicht der Ole Scheren, der Bjarne Ingels. Sonst in dieser Generation der 50-Jährigen gibt es ja ganz wenige. Das wird spannend zu beobachten sein. Mir persönlich geht das auch so ein bisschen auf den Geist, diese Platzhirschhaftigkeit, die ausstrahlen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das Ende dieser Ära positiv sein wird für die Architektur insgesamt oder nicht.
Ich habe irgendwie so das Bedürfnis, nochmal den Faden weiterzuspinnen in Richtung Vielfalt, auch an dem politischen Punkt, an dem wir stehen. Ich dachte so die ganze Zeit, solange wir noch kein Gestaltungsdiktat haben, lasst uns doch feiern, was im Sinne der Vielfalt entsteht. Und ich glaube, dass ihr dieses Thema des Podcasts auch so vermutlich mit Blick auf unser politisches Umfeld auch formuliert haben. Weil wir sind ja an einem Punkt, wo man sehen kann, dass wir hinsteuern in eine Verengung des Korridors. Dass vielleicht so ein DAM-Preis, dass wir uns vielleicht nochmal sehen werden nach solchen Nominierungen und nach solchen Preisverleihungen. Und in dem Sinne möchte ich das wirklich an der Stelle betonen. Auch wenn mir Dinge nicht gefallen, die in meinem Umfeld gebaut werden, ja, oder auch wenn ich meinen persönlichen Geschmack habe, der in die eine oder in die andere Richtung geht, so ist es mit uns allen. Wir haben unseren Geschmack und wir haben unser Missfallen gegenüber bestimmten Dingen, bestimmten Architekturen. Und das heißt überhaupt nicht, dass man nichts ändern muss oder eintreten muss für eine Veränderung. Aber in diesem Moment, wo wir stehen, kann ich nur noch mal sagen, ich bin total froh darüber, dass dies alles möglich ist in diesem Land.
Danke nochmal für diesen Kommentar. Ich würde schon langsam mit euch in die Schlussrunde abbiegen wollen. Christian, du darfst noch was sagen.
Ja, ich wollte sagen, ich glaube, das ist genau der Punkt, weswegen diese Diskussion auch so getriggert hat, dieser eine Satz in dem Artikel, das, was du jetzt so als Bedrohungsszenario ja formulierst, dass das für manche beginnt, recht konkret zu werden. Vielleicht weniger in der Architektur als in der Kulturszene. Ja, schon auch mit einer gewissen Angst konfrontiert sind, dass diese Korridore enger werden. Und ich glaube, dass das auch das ist, was sozusagen diese Vehemenz jetzt auch und diese vielleicht auch diese Gegenposition zu dem Artikel vom Matthias hervorgerufen hat. Ich unterstelle dir nichts, Matthias, aber ich meine nur, warum die Frage ist ja, warum wirkt manchmal etwas und manchmal nicht. Ne? Manchmal setzt man so einen Satz in die Welt und keiner reagiert und manchmal sticht er irgendwas an, von dem man gar nicht genau weiß, was es genau ist. Und ich glaube, in dem Fall triggert das, was die Marietta angesprochen hat. Aber ich finde, wenn wir tatsächlich über das sprechen wollen, was du gerne sehen möchtest, diese Vielfalt und dieses Nebeneinander von verschiedenen Sachen, dann müssen wir nicht über eine Architekturkritik reden, über eine Kritik an dem Gebauten, sondern an dem, wie es entsteht. Und dann ist es vielleicht am Ende weniger wichtig, ob jetzt et al. Vorbilder aus der Schweiz genommen hat, die es besser gelöst haben oder nicht, sondern es geht darum, dass in einem Quartier, wo man es nicht vermutet hätte, das Mietshäuser-Syndikat dort ein Projekt gemacht hat.
Genau, aber da sind wir dann ja schon wieder, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bei diesem Thema der Erwünschtheit. Das ist natürlich, wenn ich Mietshäuser-Syndikat höre, ich höre ein junges Büro, drei Frauen, das ist so als im was sozial erwünscht ist, natürlich schon eine Rolle spielt. Und das ist ja auch gar nicht, das ist ja auch gar kein Problem. Es ist so, ich glaube, so habe ich Matthias auch groß, also ein bisschen verstanden, dass es vielleicht wir in einer Zeit sind, wo nicht einfach nur über den Output oder geurteilt wird. Und das ist ja auch vollkommen okay, aber dass es nicht so ist, das müssen wir ja vielleicht auch gar nicht so tun, als ob. Und ich würde auch sagen, dass dieser Begriff Schönheit so getriggert hat, weil es eben ja die Architekten schafft oder also auf jeden Fall vom Anfang des Studiums ein spezielles Verhältnis dazu etabliert. Also klar, wir kennen alle den Ausspruch von Vitruvius, der wird auch bei Rainier de Graaf natürlich als abzuschaffen oder eigentlich erwähnt. Aber dieses, wenn ein Student oder eine Studentin vorne sagt, also das ist eine schöne Lösung oder so, sagen wir nein, Schönheit, schön ist jetzt keine Kategorie. Es geht um Angemessenheit, um Funktionalität, um konstruktiven Ausdruck. Also das, die Architektur sich oft mit diesem Begriff schwer tut, das dann aber wieder der Begriff ist, mit dem der einzelne Passant vielleicht die gebaute Umwelt bewertet. Das kann man ja erstmal so festhalten. Und gerade war ja Peter Zumthor, unser liebster Star-Architekt bei Hotel Matze. Und er sagt ja, ist mir ganz egal, was jemand erklärt oder die Erklärung interessiert mich nicht. Es geht nur um das Gefühl, was du hast, wenn du vorbeigehst. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man sich als Architektinnen schafft, diesen Begriff vielleicht auch zurückholen kann und keine Angst vor Kontaktschuld haben muss. Und man sagt, okay, etwas Schönes zu machen, etwas Gutes, etwas Angemessenes, das ist immer noch das oberste Ziel.
Ja, und das Gefühl, was der Zumthor beschrieben hat, oder das ist ja auch etwas, was verfängt, also was uns berührt oder was alle angeht, ne? Und ich glaube, dieser Aufschrei nach, dieser Ruf nach Schönheit, der kommt natürlich auch aus einer Sehnsucht heraus, die irgendwo herkommt, aus einer latenten Unzufriedenheit oder aus Unverbundenheit mit dem Raum, der uns umgibt. Das ist jetzt sehr pauschal, ist mir klar, ja. Aber ich finde, das muss man schon ernst nehmen.
Aber ich glaube, das kam jetzt bei euch allen dreien raus, oder ich muss sagen, das ist für mich jetzt auch so ein wirklich nochmal wichtiger Erkenntnisgewinn, dass, glaube ich, die Architektur oder auch ein gebautes Objekt oder so wirklich sich sehr, sehr schlecht vereinigen lässt mit dieser extremen Beschleunigung der Diskurskultur und der Medienkultur, die wir haben. Weil ich würde sagen, ein Haus, das braucht eigentlich Jahre, um sich einzusitzen. Ne? Man geht auch tausendmal dran vorbei, dann hat man sich langsam gewöhnt. Und wir erleben ja gerade komplett das Gegenteil, dass eigentlich schon die ersten Wettbewerbsentwürfe, sobald sie in Social Media sind oder auch auf den Zeitungsseiten eigentlich angegriffen werden und es überhaupt keinen Raum der Entwicklung gibt und dieses sich einsetzen. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass wir aus dieser schnelllebigen Berichterstattung über das Neue, und das ist ja auch bei den Fachmedien so, das sagen mir auch Philipp Roos, du kannst nur 6 Monate die Projekte unterbringen. Danach ist sozusagen Schluss. Also es gibt einen unglaublichen Stress und Druck, und das vielleicht gar nicht dazu passt, wie Menschen und Stadtbewohner und Stadtbewohnerinnen eigentlich so ihre Beziehung zu einem Haus oder einer Architektur aufbauen.
Also ich finde, das ist mir jetzt ein bisschen zu fatalistisch, in Anführungszeichen. Also ich glaube, das ist nicht diese, also natürlich kann man immer die Social Media und die Schnelllebigkeitskritik machen. Und gleichzeitig ist das ja aber auch eine Möglichkeit, um anders reinzugehen. Ne? Also wir sehen ja schon auch, wir haben heute überhaupt noch nicht über Social Media gesprochen. Ich will die Debatte jetzt auch nicht dahin aufmachen, aber man sieht ja schon, dass auch ganz andere Bestandteile des Zeigens oder Zugänge, Planungspraxis, Baupraxis sichtbar zu machen auf Social Media durchaus kommen. Ne? Also man könnte auch sagen, so okay, wir müssen gar nicht mehr ins Feuilleton, wir müssen gerade nicht mehr in die FAZ, sondern wir müssen irgendwie neue YouTube-Formate entwickeln, um quasi greifbar zu machen, was wird eigentlich gebaut und wie sieht das aus? Also wie kann man eigentlich Planungspraxis demokratisieren und es viel zugänglicher machen? Also ich glaube, das kann man nicht nur so eindimensional sehen, auch wenn ich die Kritik total verstehe und nachvollziehen kann, weil eben das Bauen so lange dauert und dem total entgegensteht, was wir in den Medienzyklen sehen.
Aber das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich kenne kein bekannteres Architekturbüro oder die Architekturbüros, die uns vielleicht interessieren, die sagen, wir adressieren wirklich NutzerInnen oder so. Also das gibt es so ein bisschen bei Leuten, die, ich will dir meinen Grundriss-Workshop verkaufen oder ich verkaufe dir eine Festplatte, die sich an Bauherren, Bauherrinnen, Nutzerinnen wenden. Aber jetzt zum Beispiel die großen bekannten Büros, die machen ja ganz klar Bubble-Kommunikation.
Ja, und Angelika, auch die Tatsache, dass wir natürlich über diese demokratische Form des Medienmachens, über Social Media alles in die Welt pusten können. Alles kann seinen Raum finden, nur es findet halt nicht alles seinen Raum. Und es wird am Ende auf Social Media vielleicht auch wieder der Star mehr Raum finden, mehr Publikum finden, als die Bewohner einer bestimmten Architektur. Ne? Das wissen wir alle. Also das ist ja... hat ja nicht nur mit uns Machern zu tun oder mit uns Eröffnern, sondern auch mit dem Publikum, das ruft nach bestimmten Dingen, ja.
Ich würde jetzt trotzdem gerne hier schließen und eine zweite Runde euch offen lassen. Matthias, du hast vielleicht noch einen Kommentar. Wir sind jetzt so total entwegt und du bist auch zu Dingen, die Christian zwischendrin noch gesagt hat, gar nicht zu Wort gekommen. Vielleicht magst du mit der Schlussrunde beginnen und nochmal das Derailing zusammensammeln, das wir jetzt gerade hatten. Ich würde euch gerne in die Schlussrunde schicken mit folgender Frage. Kathrin hat es vorher schon gesagt, unsere Zuhörerinnen schafft es ja quasi mitunter die nächste Generation, nicht nur. Aber wenn ihr eine Empfehlung mitgeben könntet für alle, die sich mit Baukultur und Schönheit und diesem Diskurs, den wir heute versucht haben, so zu entflechten und anzuschauen aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen wollen, was würdet ihr denn empfehlen? Also ihr könnt gerne ein Buch, ein Format, aber vielleicht auch was Aktives empfehlen, was euch gerade einfällt.
Ja, da knüpfe ich gerne an. Es ist interessanterweise so, wir versuchen schon länger, jüngere Leute zu gewinnen, auch mal über Architektur zu schreiben. Das ist ganz schwierig. Ich will jetzt nicht das Tausende schicken, aber wer den Ruf spürt und vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat, der soll sich mal ruhig an mich wenden. Aber jetzt mal allgemeiner gesprochen, ich glaube, Lesen hilft extrem. Man muss ganz viel lesen über Architektur. Dadurch lernt man wahnsinnig viel. Und dann sollte man auch mal versuchen, drüber zu schreiben. Das muss ja nicht gleich für ein Medium sein, sondern einfach mal für sich selbst. Auch länger als ein Post irgendwo in den sozialen Medien. Soll man sich selbst hinsetzen und etwas aufschreiben über Architektur. Warum einem ein Gebäude gefallen hat. So ein bisschen das versuchen vielleicht auch im Laien, dass man das im Freundeskreis dann verbreitet oder so. Ich glaube, darüber lernt man extrem viel. Über sich selbst auch, über die eigene Haltung. Aber auch Architektur sehen lernen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie so onkelhaft. Das ist schon in meiner Jugend nicht gemacht worden. Es ist ein ganz generationenunabhängiger Ratschlag, das mal zu versuchen. Ich wollte noch einen Satz sagen, weil es zweimal nochmal gesprochen worden ist. Angesprochen worden ist dieser eine Satz von mir mit dem Milieu. Dazu stehe ich, das muss ich ganz klar sagen. Ich finde es auch, das darf man natürlich kritisieren, um Gottes Willen. Wenn ich provoziere, darf man mich auch kritisieren. Aber ich finde es schwierig, dann eine Gefahr daraus zu machen. Weil wenn ich mir solche Sätze verkneifen würde, nach dem Motto, oh, das klingt jetzt schon so ein bisschen nach linksgrün versifft, dann haben wir schon wieder eine Diskursverengung. Ich bin denkbar weit entfernt von der AfD, das darf ich, glaube ich, für mich in Anspruch nehmen. Aber ich sehe halt dieses Milieu, das ich in einer gewissen Weise auch geformt sehe. Und in dem Moment, wo ich mir sozusagen mit Rücksicht auf die AfD oder aus der Sorge heraus, dass ich in deren Nähe gestellt werde, diese Bemerkung verkneife, haben wir auch ein Problem. Ja, das gehört dazu. Das muss man aushalten. Man darf mich auch gerne als konservativ beschimpfen. Ich bin da nicht beleidigt. Aber mit der AfD würde ich dann doch, das will ich nur klarstellen, ungern in die Nähe gebracht werden. Aber umgekehrt, ich distanziere mich auch von dieser Bemerkung nicht. Ja, dazu stehe ich dann schon.
Aber ich glaube, das ist auch angekommen, dich auch gar nicht in diese Ecke schieben, sondern einfach mein Plädoyer für Gestaltungsvielfalt und auch für Meinungsvielfalt nochmal formulieren. Was diese Schlussfrage betrifft, würde ich auch an der Stelle sagen, das Schreiben ist ja schon wieder sehr anspruchsvoll, das Schreiben über Architektur. Ich würde jetzt vielleicht einen einfachen Schritt vorne dran ansetzen und sagen, dass sich Zuhören und das Austauschen und vielleicht einfach das freudvolle gemeinsame Betrachten und sich treiben lassen und keine Angst haben davor, nicht gebildet genug zu sein, um über Architektur zu sprechen, sich davon frei zu machen und einfach sich lustvoll miteinander, wenn es passt, auch mal über Räume, so wie man über ein Bild oder über einen Popsong sich austauscht, vielleicht auch einfach mal sich über eine Holzpaneele oder keine Ahnung was auszutauschen. Auch das kann Spaß machen und einen irgendwie inspirieren.
Ja, absolut. Genau, das finde ich absolut die richtige Ergänzung. Es muss nicht gleich das Niederschreiben sein, sondern in Diskurs treten, sich mit anderen austauschen, gemeinsam Gebäude besuchen und hinter oder währenddessen drüber reden. Ich glaube, das bringt unheimlich viel. Man sieht einfach gemeinsam viel mehr. Und der eine nimmt das Detail wahr, die andere das andere und so. Und da, wenn man darüber ins Gespräch kommt, alles Leben ist Begegnung, hat irgendjemand Kluges mal gesagt.
Also Architektur zur Popkultur. Christian, du hast jetzt hier ganz schön gute Vorgänge schon. Ich bin gespannt, was du als Schlusswort uns mitgibst.
Also was ich empfehlen möchte, ist, weil ich glaube, die gerade jetzt in der Phase, in der der Bestand so eine Bedeutung bekommt, eine ganz gute Literatur ist, sind die Veröffentlichungen von Lucius Burkhardt. Wer plant die Planung, könnte einer sein. Eine andere Empfehlung ist eines meiner Lieblingsbücher über Architektur von Jan Tornowski, Die Poetik eines Mauervorsprungs. Und dann finde ich es ganz interessant, wenn man vielleicht auch vorher oder nachher oder mit dem, was man weiß, über Architektur sozusagen in die Welt geht und in die Einfamilienhausgebiete oder wo auch immer, wo die Häuser eben so sind, wie sie sind und sich fragt, was passiert denn dort von dem, was ich in diesen Büchern gelesen habe.
Super, ganz lieben Dank. Ich habe auch noch eine Empfehlung, bevor Katharina dann das letzte Wort macht, und zwar das neue Buch von Jan-Werner Müller, Straße, Platz, Palast zur Architektur demokratischer Räume, erschienen Ende Mai. Ich habe es leider noch nicht geschafft zu lesen, aber es liegt auf meinem Nachttisch. Ist auch zur Thematik und verbindet, die Ästhetik mit, du hast quasi zur Vorbereitung schon gelesen, Christian hält es gerade in die Kamera, sehr gut. Dann würde ich zu Katharina geben fürs Abschlusswort.
Erstmal herzlichen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid, dass wir diesen Moment vielleicht in der Debatte auch jetzt mal aufgenommen haben und er so sein eigenes Leben beginnt, weil ich würde sagen, das Thema bleibt sehr drängend. Wir sind natürlich in einer Zeit, wo wir größere politische Umwälzungen erwarten. Ich glaube, wir sind alle so in Hab-Acht-Stellung. Was wird jetzt passieren? Und zusätzlich natürlich in einer Zeit, wo wir leere Staatskassen und leere Haushaltskassen haben und natürlich dadurch eigentlich jede Ausgabe für die Gebäude auch hart thematisiert werden wird. Und ich glaube, dieser Streit, der jetzt angefangen hat, der wird sich noch hochspielen und wir werden viel Konflikt sehen und brauchen auch den Diskurs darüber. Und vielleicht können wir in ein, zwei Jahren wieder zusammenkommen. Also nochmal danke für den Austausch. Ich habe ganz persönlich viel mitgenommen. Also danke, dass ihr eure Gedankenwelt mit uns geteilt habt. Danke, Angelika, wie immer.
Tschüss und wir hören uns.
Danke euch auch. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Und das war's auch schon wieder mit dem Kontextur-Podcast. Schön, dass ihr auch bei dieser Episode wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, you know what to do. Unterstützt uns auf Steady oder helft uns, indem ihr den Podcast teilt und bewertet. Alle weiteren Infos, Hintergründe und Termine, auch für unsere Live-Auftritte, also Obacht 2026, findet ihr auf unserer Website oder wie immer auf Instagram. Dieser Podcast entsteht wie immer nur, weil sehr viele motivierte Hände mit am Werk sind. Idee und Redaktion des Podcasts von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner. Schnitt Isabel Wob. Coverfoto Oliver Peter Wolf und Coverdesign Patrick Martin.